Es ist ein Phänomen, das in einer patriarchalen Gesellschaft stattfindet. Und wir haben in der Regel Männer, die diese Frauen beurteilen.
Epochal, Podcast des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte.
Und weil in den urteilenden Männern die theoretisch erwogene Möglichkeit, mit den Damen zu schlafen, der sublimierte Trieb und die echte Freude am Schauen sich seltsam mischen, so wird irgendeine der Damen Schönheitskönigin. Von der Qualifikation der Herren Kunstrichter ganz zu schweigen. Dies schrieb Kurt Tucholsky unter seinem Pseudonym Peter Panther 1929 in einem Artikel der Vossischen Zeitung über die Wahl einer Schönheitskönigin. Mit diesen Zeilen heiße ich Sie herzlich willkommen bei Epochal, dem Podcast des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte. In dieser ersten Podcast-Folge möchte ich, Vanessa Weber, mit unserer Autorin Corinna Schattauer sprechen. Ihr neuestes Buch ist 2024 bei Vandenhoek und Ruprecht in den Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte auch digital im Open Access erschienen. Frau Schattauer, Sie sind Historikerin, arbeiten in einem Kölner Geschichtsbüro und legen die erste systematische historische Untersuchung der deutschen Schönheitskonkurrenzen vor dem Zweiten Weltkrieg vor. Sie untersuchen, wie Schönheitskonkurrenzen entstanden und inwieweit sie Frauen Macht ermöglichen konnten. So auch der Titel des Buches: Weibliche Handlungsmacht und Mobilität. Kommerzielle Schönheitskonkurrenzen in Deutschland 1909 bis 1933. Herzlich willkommen, Corinna Schattauer.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Bevor wir in das Thema des Buchs einsteigen, möchte ich Sie ein wenig kennenlernen. Zu dem Zweck starte ich mit einer Schnellfragerunde. Ich stelle eine Frage, gebe zwei Möglichkeiten vor und Sie antworten schnell und kurz.
Alles klar.
Was brauchten Sie als Autorin für das Schreiben dieses Buches eher? Durchhaltevermögen oder einen kreativen Einfall?
Durchhaltevermögen.
Was führt eher zur historischen Wahrheit? Die tiefe Interpretation weniger Quellen oder die Sichtung umfassenden Quellenmaterials?
Das umfassende Quellenmaterial.
Was lesen Sie privat? Fantasy oder Wissenschaft?
Fantasy.
Diese letzte Frage ist kein Zufall. Ich habe im Vorfeld entdeckt, dass Sie bereits Bücher publiziert haben. Keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern Fantasy-Romane.
Ganz viele Kurzgeschichten, aber auch einen Roman, genau.
Weibliche Handlungsmacht und Mobilität heißt der Titel Ihres Buches. Warum haben Sie Schönheitskonkurrenzen in einer Forschungsarbeit verarbeitet?
Natürlich einerseits ist das ein Thema, das einfach eine Forschungslücke darstellt. Wir wissen ganz wenig drüber. Die Frage ist natürlich, wie bin ich überhaupt hingekommen zu diesem Thema? Das war ein bisschen zufällig, wie das oft so ist bei Forschung, habe ich das Gefühl. Also ich habe zum Beispiel in meinem Studium mich eigentlich sehr viel mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, habe meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit darüber geschrieben. In meiner Masterarbeit ging es dann um ein Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, das Massaker von Rechnitz, und um Erinnerungskultur, wie damit umgegangen wurde in Österreich. Und das sind schwere Themen. Und nachdem ich mich in meiner Masterarbeit viele Monate damit beschäftigt hatte, fand ich das schon sehr anstrengend, auch nach einer Weile. Und ich wollte dann für die Doktorarbeit was komplett anderes machen. Ich wollte eben von diesem Thema weg, mich nicht 3, 4, 5 Jahre wirklich damit befassen und wollte was Schönes machen. Nein, ich hatte dann die 20er, 30er Jahre ins Auge gefasst und habe mich mit meiner Betreuerin zusammengesetzt. Wir haben ein bisschen überlegt, es standen einige Themen zur Debatte. Und tatsächlich hatte sie in ihrem Privatbesitz ein Fotoalbum mit Sammelbildchen von Schönheitsköniginnen. Und das fand ich ganz spannend und ganz interessant. Und ich fand es vor allen Dingen spannend, dass das Thema so wenig erforscht war. Immer noch ist, findet man wirklich ganz wenig wissenschaftliche Literatur drüber. Und ich habe ja jetzt auch nur die Zeit bis 1933 erforscht, die Zeit ab 1948, wo es ungefähr wieder losgeht. Gibt es gar nicht drüber. Das wäre sozusagen das nächste Forschungsprojekt, das man da anschließen könnte. Und das fand ich total spannend. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wie geht man an so ein Thema dran, wo man wirklich nur Bruchstücke an Forschung hat? Das hat mich gereizt.
Frau Schattauer, wie ist die Beziehung zum IEG?
Ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Mainz gemacht an der Uni und habe da schon als wissenschaftliche Hilfskraft hier am IEG gearbeitet und habe mich dann, als es soweit war, mit meiner Dissertation für ein Abschlussstipendium beworben und bin auch genommen worden und habe dann hier 10 Monate nochmal meine Dissertation zu Ende bringen können. Und das war nochmal eine ganz tolle Erfahrung. Es war sehr besonders, weil das Jahr 2021 war so die Hochphase von Corona. Und wir waren deswegen relativ wenige Stipendiaten, aber dafür hatten wir eine ganz tolle Gemeinschaft. Und es war natürlich sehr, sehr schön, gerade in dieser Zeit einfach eine Gruppe von Leuten zu haben, mit denen man sich austauschen konnte, mit denen man zusammen in der Küche was trinken konnte. Und das war eine ganz besondere Zeit und gerade in dieser schwierigen Phase eine ganz, ganz tolle Zeit.
Gerade läuft im Fernsehen die 21. Staffel von Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum. Und in dieser Castingshow kämpfen KandidatInnen um den Titel des nächsten deutschen Topmodels. Hatte diese Sendung Einfluss auf Ihre Arbeit?
Eigentlich nicht besonders, muss ich sagen. Also natürlich kenne ich sie und ich habe sie früher, als ich jünger war, durchaus auch mal geschaut. Da scheint sich ja inzwischen auch viel verändert zu haben, was ich ganz interessant finde, mit älteren Kandidatinnen, männliche Kandidaten, Transgender. Sie haben ja ihre Grenzen sehr aufgeweicht, das ich ganz spannend finde. Interessant finde ich allerdings, dass ja damals wirklich fast ausschließlich Männer die Bewertung vorgenommen haben. Es gab in diesen Jurys immer auch mal die vereinzelte Frau, aber es waren hauptsächlich Männer. Und jetzt bei Germany's Next Topmodel ist es ja Heidi Klum, die das federführend macht. Das heißt, es ist federführend eine Frau, die andere Frauen bewertet. Das finde ich schon auch interessant, also dass man sich dann diese Rolle aneignet, über andere Frauen zu urteilen. Tatsächlich habe ich mich dann ein bisschen mit der aktuellen Miss Germany befasst, was auch ganz interessant ist, weil die in den letzten Jahren ihr Konzept völlig verändert haben. Komplett weg von Schönheitskonkurrenzen und hin zu, sie nennen es Female Empowerment. Sie wollen eben Frauen unterstützen, auch wieder durch eine Form von Wettbewerb. Aber da werden dann eben Frauen ausgezeichnet, die sich als Unternehmerinnen hervortun oder die sich im sozialen Bereich engagieren. Und das finde ich eine sehr interessante Idee. Es heißt natürlich immer noch Miss Germany. Ja. Die Miss ist natürlich die ledige Frau, das ist ja irgendwie behaftet. Aber sie wollen natürlich diese Marke irgendwie bewahren und diese Bekanntheit dieser Marke. Ja, also das finde ich ganz interessant, wie sich das wandeln kann. Aber Germany's Next Topmodel ist ja auch nur ein Phänomen, das daraus entsteht, dass in unserer Gesellschaft Schönheit nach wie vor so wichtig ist. Und gerade für Frauen Schönheit und die Bewertung von Schönheit nach wie vor so wichtig ist. Also das ist immer so ein gutes Brennglas, ne? Und das fällt einem als erstes Beispiel eigentlich ein, aber es ist ja nur ein Phänomen, ein Ausdruck von einem größeren Phänomen, sagen wir mal so.
Von der modernen Castingshow machen wir einen Zeitsprung zum Ende der 1920er Jahre. Das Cover Ihres Buches zeigt eine bunte Zeichnung. Es handelt sich um eine Werbeanzeige der Zeitschrift Das Magazin für die eigene Miss Germany-Wahl im Jahr 1929. Und man sieht eine Frau mit Miss Germany-Schärpe, knapp bekleidet, vor dem Schriftzug Das Magazin und einer Banderole Länderflaggen stehen. Dabei schaut sie die LeserInnen ganz selbstbewusst an. Warum haben Sie dieses Motiv gewählt?
Es repräsentiert, denke ich, ganz gut, was damals wichtig war. Und es ist ja eine Zeichnung. Das heißt, es ist keine reale Aufnahme von einer realen Frau, sondern es ist eine Idealvorstellung von einer schönen Frau. Und das ist ja immer wieder so spannend. Also was ist unsere Idealvorstellung von Schönheit? Wie kommt die zustande? Wer entscheidet darüber, wie das auszusehen hat? Wenn man sich dann die echten Frauen eben anguckt, die gleicht man mit so einem Idealbild ab. Und weil sich das so konstant da durchzieht, fand ich das eigentlich sehr schön, gleich als Titelbild. Es hat natürlich auch den Vorteil, ganz praktisch, es ist in Farbe. Wir haben eben sonst aus den 20er, 30er Jahren natürlich wenige Farbfotos. Das fand ich jetzt für den Umschlag natürlich auch ein bisschen schöner.
Das ist ein Eyecatcher.
Ja.
Die zeitgenössische Presse hat bereits über die Schönheitskonkurrenzen regelmäßig berichtet. 1930 schrieb der badische Beobachter, Fleischgeometer müsste man die Preisrichter nennen. Und einige Jahre später, eigentlich zu einem Zeitpunkt, als die Wettbewerbe schon etwas etablierter und strukturierter waren, hieß es in einer Zeitung, dass Schönheitswettbewerbe lediglich eine vorgetäuschte Berechtigung hätten, in Wirklichkeit aber eine Brutstätte menschlicher Eitelkeit, Neugierde, Leidenschaft, Gewinnsucht und rein geschlechtlicher Reize war. Ich finde, dieses Zitat lässt nicht gerade auf die im Titel erwähnte Handlungsmacht schließen.
Es gibt schon zeitgenössisch sehr unterschiedliche Meinungen dazu, genauso wie es heute sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und es ist ein Phänomen, das in einer patriarchalen Gesellschaft stattfindet. Und wir haben in der Regel Männer, die diese Frauen beurteilen. Das ist alles aus einer heutigen feministischen Sicht natürlich sehr schwierig. Gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz gab es die Möglichkeit für Frauen, natürlich nur ganz bestimmte Frauen, und das mache ich in der Arbeit, denke ich, auch sehr deutlich. Also es sind natürlich weiße Frauen, es sind schlanke Frauen, es sind schöne Frauen, das, was als schön wahrgenommen wurde. Behinderte Frauen zum Beispiel oder dunkelhäutige Frauen oder irgendwas, was von der Norm abweicht, die haben natürlich keine Chance. Und das muss man alles mit betrachten. Es gab eben die Möglichkeit, dann für eine gewisse Gruppe an Frauen in diesen Schönheitskonkurrenzen eine Karriere zu machen, berühmt zu werden, Preisgelder zu bekommen und damit finanziell unabhängig zu sein. Und das ist schon ein Punkt, den man nicht völlig ignorieren darf. Also das sind eher Frauen aus der Mittelschicht oder auch Frauen, die generell schon mal versucht haben, als Schauspielerin Fuß zu fassen oder als Model irgendwie Fuß zu fassen. Und das sind sehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und aus diesen prekären Verhältnissen aufzusteigen, das war natürlich dieses Idealbild und das gelang dann auch für einen gewissen Zeitraum zumindest. Das muss man auch immer sehen. Die Schönheit hatte man natürlich nur, solange man jung war. Und ganz oft war es dann das Ziel dieser Frauen, auch einen Ehemann zu finden, der natürlich über ihrer ursprünglichen Position im Idealfall war, der viel Geld hatte, der eine Position hatte. Das ist natürlich auch nicht sehr feministisch aus unserer heutigen Sicht. Nichtsdestotrotz konnten diese Frauen ganz gezielt ihre Schönheit einsetzen, um Karriere zu machen, um eben sozial aufzusteigen und auch um räumlich mobil zu werden. Das ist ja auch so ein Punkt, das bedingt sich oft, die räumliche Mobilität und die soziale Mobilität. Es gab ja verschiedene Miss Germany-Wahlen, aber bei den einen Miss Germany-Wahlen war es so, dass es eben in vielen kleineren Städten Vorentscheidungen gab und dann durfte die Siegerin nach Berlin fahren. Das war zu dieser Zeit schon mal was Besonderes. Die wurde dann auch im Auto nach Berlin gefahren. Allein schon im Auto zu fahren war was Besonderes. Wenn man dann bei Miss Germany gewonnen hatte, durfte man nach Paris fahren. Wenn man bei der Miss Europa gewonnen hatte, durfte man nach Amerika fahren oder nach Südamerika. Wie gesagt, es gab viele verschiedene Wettbewerbe. Und dieser Punkt war eben ganz wichtig, also was von der Welt zu sehen, mobil zu werden, sich aus den Strukturen zu lösen, wo man ursprünglich herkam. Und dann dort eben auch Menschen kennenzulernen, die einem Türen öffnen können. Ja, also das konnten zum Beispiel Revue-Direktoren sein oder Drehbuchautoren oder eben auch potenzielle Ehemänner. Ganz oft Männer, ja, da sind wir wieder eben bei dem Punkt, an den wirklichen Machtpositionen saßen eben oft oder eigentlich fast immer die Männer. Was dann aber auch wieder sehr spannend ist, ist, dass oft die Mütter von diesen Teilnehmerinnen quasi als Managerinnen aufgetreten sind und für ihre Töchter dann Fotoshootings organisiert haben oder auch eben diese Teilnahmen organisiert haben, auch mit der Vorstellung, dass diese Tochter Karriere machen kann. Und dann saßen die Mütter oft wieder in Schlüsselpositionen. Also es ist wirklich eine ganz komplexe Gemengelage, wo ich jetzt auch auf gar keinen Fall sagen würde, es war auf jeden Fall emanzipatorisch und die Frauen haben sich da nur emanzipatorisch verhalten. Entweder wurden sie als hilflose Kinder gesehen, die Spielbälle waren von den mächtigen Männern, oder sie wurden als ruchlose Verführerinnen gesehen, die ihre Schönheit eingesetzt haben, um alles zu kriegen, was sie wollen. Und ich finde, das sind keine hilfreichen Zuschreibungen. Auch wenn wir das heute machen und immer so in Absoluten denken, ist es nicht hilfreich. Es war komplex, es gab Nuancen und ich glaube, und das ist ja, darum geht es ja im Buch, dass diese Frauen sich da durchaus Handlungsspielräume erarbeiten konnten, dass sie Handlungsspielräume hatten und dass sie da eben durchaus selbstständig und selbstbewusst agiert haben, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.
Was lockte die Teilnehmerinnen am meisten, also die materiellen oder eher die immateriellen Vorteile?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Das war, als ich anfing, so ein bisschen meine Idealvorstellung, dass ich Selbstzeugnisse von diesen Frauen finde. Gibt's ganz, ganz, ganz wenig. Ich kann nicht in die Köpfe der Frauen reingucken. Das würde mich auch interessieren. Ruhm und Ehre spielen natürlich eine große Rolle. Letzten Endes, glaube ich, aber so ein handfestes Preisgeld ist natürlich für jemanden, der sonst immer schauen muss, dass er irgendwie ein Engagement kriegt für ein paar Mark, wahrscheinlich schon ein sehr großer Reiz.
Sie hatten auch einige Beispiele gegeben in dem Buch. Die Schönheitskönigin Daisy Dora, die Miss Germany 1931 wurde, wollte sich dann vom Preisgeld ein ersehntes Fahrrad für 100 Reichsmark leisten. Oder die Sommerkönigin Erika Kramer wollte endlich mal eine schöne Reise machen.
Für uns ist ein Auto selbstverständlich. Für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir fliegen. Damals war eine Flugreise für, sage ich mal, den normalen Menschen unerreichbar. Und von daher muss man natürlich schon sich in die Zeit ein bisschen hineinversetzen und sich überlegen, was ist eigentlich für diese Menschen was Besonderes, was für uns heute selbstverständlich geworden ist. Weil das wirklich damals ein ganz zentraler Anreiz war, in einem Auto nach Berlin gefahren zu werden.
Ich habe in dem Buch auch Bilder gesehen, auf denen sich die Frauen in Pelzmänteln präsentiert haben. Für die damalige Zeit ein Statussymbol.
Absolut, ja. Der Pelzmantel war ein absolutes Statussymbol. Und darin geht es ja zum Beispiel auch ganz zentral in das Kunstseidene Mädchen. Da geht es ja um diesen Pelzmantel und darum, dass man sich mit dem Pelzmantel quasi einen neuen Status anziehen kann. Irmgard Keun hat ganz tolle Bücher über das Angestelltenmilieu geschrieben, also wirklich literarisch tolle Bücher. Und wenn man, glaube ich, so einen Einblick bekommen möchte, wenn wir davon sprechen, so in die Köpfe der Protagonistin zu gucken, kann ich mir vorstellen, dass wir mit Irmgard Keun einigermaßen nah rankommen. Natürlich ist es Literatur, aber sie lebte ja in dieser Zeit und in diesem Milieu und würde ich mal so einschätzen, konnte das gut vermitteln, dass das hauptsächlich Angestellte seien, Frauen in Angestelltenberufen, die jetzt an diesen Schönheitskonkurrenzen teilnehmen, das stimmt nämlich so eigentlich gar nicht, sondern es sind eben ganz oft Frauen, die schon als Schauspielerinnen oder Models irgendwie sich versucht haben. Also da gibt's auch Vorstellungen, die ich widerlegen konnte, also die so nicht stimmten. Das heißt, man muss mit dieser Literatur auch immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber wenn wir jetzt eben zum Pelzmantel zurückkommen, ne, was der bedeutet hat und was er, dass das so ein Statussymbol war, ich glaube, das können wir durch die Literatur zum Beispiel sehr gut nachvollziehen.
War es schwierig, die realen Frauen von den in den zeitgenössischen Romanen dargestellten Frauen zu separieren?
Das auseinanderzuhalten war nicht so schwierig. Also ich meine, ich hatte ja die fiktiven Quellen, ich hatte die, realen Quellen, also wenn man das ausdrücken kann. Wo es schwierig wurde, waren die Zeitungsartikel, die ja Ereignisse wiedergegeben haben, die so stattgefunden haben, aber natürlich aus der Sicht eines Reporters. Das heißt, das musste man versuchen zu berücksichtigen. Es waren sehr oft Männer, die diese Artikel geschrieben haben. Oft weiß man es einfach nicht, wer das war, und dann muss man da ein bisschen vorsichtig rangehen. Bei großen Veranstaltungen hat man dann oft viele Artikel und kann sich verschiedene Perspektiven angucken. Das hilft dann. Ja, also wenn man weiß, dass was öfter vorkommt, dann ist es wahrscheinlich, dass es so stattgefunden hat. Also diese Zeitungsartikel, würde ich sagen, waren am schwierigsten, um damit umzugehen als Quelle.
Was waren die Hauptquellen?
Es war ja nicht so einfach. Es gibt ja keinen geschlossenen Quellenbestand hier über Schönheitskonkurrenzen. Und da musste man schon sehr zusammensuchen, was es überhaupt gibt. Deswegen ist das Quellenkorpus auch so eklektisch. Ich habe versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und wirklich möglichst viele verschiedene Quellen zu finden und eben auch die Literatur und die Filme mit einzubeziehen, um eben diese Idealvorstellungen mit reinzunehmen und es auch abgleichen zu können und einfach so ein breites Bild zu zeichnen. Aber letzten Endes sind die Zeitungsartikel deswegen wichtig gewesen, weil ich dadurch eben rekonstruieren konnte, was eigentlich wirklich passiert ist. Natürlich immer ein bisschen so gefärbt durch die jeweiligen Kommentatoren. Aber allein schon herauszufinden, welche Schönheitskonkurrenzen haben eigentlich wann, von welchen Veranstaltern, mit welchen Teilnehmerinnen und welcher Jury stattgefunden, das war ja erstmal die Grundlagenarbeit, die ich zu leisten hatte. Und da waren die Zeitungsartikel hilfreich.
Im Dezember 1928 schickten ja Städte aus ganz Deutschland Teilnehmerinnen nach Berlin. Nicht nur Städte wie Düsseldorf oder München, sondern auch Mainz. Gab es hier in Mainz Material dazu?
Leider nein. Leider konnte ich in Mainz keine Quellen dazu finden. Das ist auch immer ein Problem, wenn man die Archive anschreibt, weil wie ist das verschlagwortet? Ist es überhaupt verschlagwortet? Also oft gibt's auch einfach nichts. Es ist, glaube ich, oft nicht als aufbewahrungswürdig gesehen worden, wenn es sowas gab. Und wenn, dann fragt man sich auch, welche Art von Quellen. Ein Konvolut, das ich gefunden habe, war im Hygienemuseum in Dresden, weil die den Nachlass der Lingnerwerke haben. Und die Lingnerwerke haben Schönheitsprodukte hergestellt, unter anderem das Shampoo Pixavon. Die hatten noch einen Schriftwechsel zwischen der Mutter der damaligen Pixavon-Königin und dem Manager sozusagen der Lingnerwerke. Wobei nur die Seite des Managers, fragt man sich warum, weil ja eigentlich logischer wäre, dass die Briefe der Mutter bei denen liegen. Und sowas gibt's aber total selten. Also wie gesagt, ich habe das nur einmal gefunden. Vielleicht taucht ja in Archiven nochmal irgendwo was auf. Das wäre schön.
Kann man sagen, dass die Berichterstattung über Veranstaltungen dieser Art jetzt im Rhein-Main-Gebiet nicht so umfangreich war und Berlin einfach Zentrum der deutschen Schönheitskonkurrenz und auch der deutschen Berichterstattung blieb?
Berlin war absolut Zentrum, weil da die Finalrunden stattgefunden haben. Weil wenn man landesweit einen Wettbewerb veranstaltet, wo macht man die Finalrunde? Natürlich in Berlin. Weil da auch die Magazine saßen, die darüber berichtet haben. Zum Beispiel die Berliner Illustrierte Zeitung, die wurde deutschlandweit gelesen. Also das ist ein Grund, warum ich dort eben auch die Zeitung systematischer ausgewertet habe. Was sehr hilfreich war, war einfach, dass es für bestimmte Regionen und Orte Zeitungsarchive gab online, die mit Schlagworten durchsuchbar waren. Und dadurch, dass eben die Quellen so extrem verstreut sind und ich nicht von allen größeren Städten alle Zeitungen irgendwie die Jahrgänge durchforsten konnte, war das einfach hilfreich. Das hat auch meine Arbeit ein Stück weit gelenkt. In München gibt es sowas und deswegen kommt auch München relativ häufig vor, weil ich da einfach viel gefunden habe. Frankfurt ist allerdings aus einem anderen Grund ein interessantes Beispiel, weil es da vom Jugendamt einen Schriftwechsel gibt, weil das Jugendamt extrem besorgt war darüber, dass die gewählte Fräulein Frankfurt erst 17 Jahre alt war und schon vorher sozial ein bisschen auffällig war. Und jetzt hatte man ganz große Sorge darum, dass dieser Titel des Fräulein Frankfurt sie völlig verwahrlosen lassen könnte und völlig in ihre Eitelkeit aufgehen lassen könnte. Und dass doch generell diese Misswahlen und Städtefräuleinwahlen für die Jugend sehr gefährdend sind. Also das war auch ein ganz interessanter Diskurs, wo ich einen sehr interessanten Archivfund gemacht habe.
Von der Forschungsfrage zur Datenerhebung zur Auswertung. Können Sie nochmal zusammenfassen?
Also ich habe mir dieses Thema gesucht und sehr schnell festgestellt, dass das mit den Quellen sehr schwierig wird und dass ich mich da auf einen breiten Quellenkorpus stützen muss. Also breit im Sinne von breit gestreut und viele verschiedene Quellen. Und habe dann die Leitfragen entsprechend ein bisschen angepasst. Also am Anfang hatte ich so die Vorstellung von, ich finde vielleicht Ego-Dokumente dieser Frauen und ich finde irgendwie raus, was die motiviert hat und warum die das gemacht haben und was sie sich davon versprochen haben. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Ich musste also wirklich mich von außen irgendwie nähern und bin dann über einen praxeologischen Ansatz herangegangen und wollte mir wirklich eben die Praxis angucken. Und diese eben möglichst detailreich auch herausarbeiten, eben gerade weil wir noch so wenig über die Schönheitskonkurrenzen als Praxis wussten bis dahin, war mir das sehr wichtig, da wirklich auch ins Detail zu gehen und mir wirklich die Quellen sehr genau anzugucken. Mir sehr genau auch die Akteure anzuschauen oder die Akteurinnen vielmehr, also gerade den Fokus eben auf die Frauen zu legen, so gut es ging mit der Quellenlage. Dadurch, dass ich eben keine eigenen Quellen von den Frauen hatten oder wie gesagt sehr, sehr reduziert, sondern hauptsächlich von außen, war das ein bisschen schwierig. Aber ich habe eben versucht, diese Praktiken und die Akteure irgendwie zusammenzubringen und habe dann eben auch festgestellt, dass die Mobilität so eine ganz zentrale Rolle spielt. Also sowohl die räumliche als auch die soziale Mobilität und habe mich dann über diesen theoretischen Begriff der Mobilität auch genähert. Hier im IEG, da gibt es einige Forschung dazu, das hat mir sehr weitergeholfen. Begriffe wie Motility. Der theoretische Kern war diese Frage nach der Mobilität.
Soziale Mobilität, räumliche Mobilität, aber auch genderspezifische Mobilität.
Ja, genau. Die Tatsache, dass diese Frauen Frauen waren, hat ihnen ja diese Mobilität erst ermöglicht. Frauen haben eine andere Mobilität als Männer, aus verschiedenen sozialen Gründen. Alle soziografischen Faktoren verändern ja die Möglichkeit zur Mobilität und eine Frau zu sein ist natürlich einer davon. Das war dann eben so eine Art frauenspezifische Mobilität. Das ist ja auch wieder eine ganz interessante Feststellung. Ne? Es gibt diese kommerziellen Schönheitskonkurrenzen. In dem Sinne gibt es eigentlich nur für Frauen.
Aber es gab ja diese Muskelschönheiten.
Ja, genau. Und die gibt es auch schon früher. Da gibt es Muskelschönheitskonkurrenzen für Männer. Da ging es aber wirklich um die Kraft und um die Muskeln und darum zu zeigen, wie stark man ist und welche Gewichte man heben kann. Es ist eigentlich der Vorläufer des heutigen Bodybuildings. Bei den Frauen ging es dann eben um Schönheit, um Anmut, um die richtigen Kleider. Das war schon sehr, sehr geschlechterspezifisch getrennt. Es gab diese Muskelkonkurrenzen, da haben auch Frauen mitgemacht. Das durften sie aber nicht in der Öffentlichkeit. Ganz vereinzelt bin ich auf Schönheitskonkurrenzen für Männer gestoßen, also wo es wirklich um Anmut ging und um Schönheit. Die fanden dann aber im schwulen Milieu statt, im Eldorado, was damals in Berlin eine ganz berühmte Transvestitenbar, wie man es damals noch nannte, war, sagt man heute nicht mehr. Und da gab es eben auch eine Miss Eldorado. Also die haben diese Praxis aufgenommen, aber für das, was die Normvorstellung von Männern war damals, war das natürlich unvorstellbar. Also das war wirklich nur in diesen ohnehin schon transgressiven oder schwammigen Bereichen, da gab es das, aber nicht in der breiten Öffentlichkeit.
Ihre Untersuchung beginnt 1909. Was war vorher anders?
Die Schönheitskonkurrenzen in Deutschland gehen ungefähr zu dieser Zeit los. Das war das erste Mal, dass ich Hinweise darauf gefunden habe in Deutschland. Ist natürlich möglich, dass es das früher auch schon vereinzelt gegeben hat, aber nicht in dem Ausmaß. Diese kommerziellen Schönheitskonkurrenzen der modernen Art, also es gibt ja durchaus schon immer diese Idee von Maikönigin, Erntekönigin oder man kann es zurückführen auf diesen Mythos von Paris, der die Göttinnen nach ihrer Schönheit bewertet. Aber wir sprechen hier eben von kommerziellen Schönheitskonkurrenzen, wo wirklich auch Geld gemacht wurde damit. Und das ging Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA los, wo die Schönheitskonkurrenzen ja auch immer noch einen unfassbaren Stellenwert haben. Also das ist ja gar nicht vergleichbar zu uns. Und es war in der Zeit aber noch so, dass das nur über Fotografien gemacht wurde. Das heißt, es gab Fotografien von Frauen und die konnte man dann bewerten. Es waren noch nicht die Frauen selbst, die auftraten. Das passierte dann erst so Ende des 19. Jahrhunderts in den USA und zwar als Touristenattraktion. In den Badeorten, an den Küsten fand das dann statt. Da sind dann die Frauen im Badeanzug über die Promenade gelaufen und konnten sich von den Touristen bewerten lassen. Und das schwappte dann über nach Europa. Es gibt relativ bald in Spa so eine Schönheitskonkurrenz eben nach diesem Vorbild. Also wenn man versucht hat, das als Touristenattraktion aufzuziehen. Von da verbreitete sich das und dann haben wir eben ab 1900 sowieso so eine Zeit, wo durch diese Reformbewegung sich das Verhältnis zum Körper verändert, das Verhältnis zur Natur sich verändert, die FKK-Bewegung kommt auf, Dann haben wir den Ersten Weltkrieg, der natürlich nochmal ein großer disruptiver Faktor ist in der deutschen Gesellschaft. Die Röcke werden kürzer nach dem Ersten Weltkrieg. Ne? Also der weibliche Körper, man sieht mehr davon. Es fängt an mit diesen Schönheitsprodukten, die eben nicht nur Seifen sind, sondern Make-up, das nicht nur von Schauspielerinnen verwendet wird, sondern eben auch von respektablen Frauen. Also Make-up wird respektabler. Diese Idee kommt ganz stark auf, dass man durch den richtigen Gebrauch von den richtigen Schönheitsprodukten schön sein kann, egal wer. Sport fängt an, eine wichtige Rolle zu spielen, dass man seinen Körper durch Sport formen kann, so wie man ihn haben möchte. Und das ist auch diese Idee, dass Schönheit zur Leistung wird. Haben wir ja immer noch ein Stück weit, ne? Also diese Vorstellung von jeder kann ins Fitnessstudio gehen und danach hat man einen gestählten, wunderbaren Körper. Aber so generell diese Idee von Schönheit auch als Leistung, von die Haare können schön sein, das Gesicht kann schön sein, alles kann schön sein. Und dadurch wird die Schönheit im Kopf der Zeitgenossen zu einer Leistung, die man vergleichen kann. Ich werde zum Beispiel öfter gefragt, ob es damals auch Talentwettbewerbe gab. Das gab es nicht, ist mir zumindest überhaupt nicht untergekommen, weil sie das nicht als Rechtfertigung brauchten, sondern weil sie halt sich gerechtfertigt haben mit Schönheit ist Leistung, Leistung kann man vergleichen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen einfach und natürlich haben auch die Zeitgenossen schon festgestellt, dass das vielleicht nicht ganz so leicht ist. Es gab ganz viele Versuche, Normen für eine Schönheit festzulegen, also die Zentimetermaße und sowas, was wir ja auch aus späteren Miss Germany-Wettbewerben noch kennen.
Die 90-60-90.
Genau. Das waren damals noch andere. Zum Beispiel hat man die Venus von Milo genommen, hat die ausgemessen, hat dann ihre Maße auf eine normal große Frau runtergerechnet und hat dann gesagt, das ist Schönheit. Das wurde schon durchaus auch diskutiert und man wusste auch schon damals, so ganz einfach ist es nicht. Aber das waren so Phänomene, die es dann einfach gab.
Weshalb endet die Untersuchung 1933?
Weil die Nationalsozialisten die Schönheitskonkurrenzen sofort wieder abgeschafft haben. Die fanden das nicht so gut, dass Frauen sich leicht bekleidet auf einem Laufsteg präsentieren. Die Faschisten in Italien haben, also vor allen Dingen Mussolini, hat tatsächlich so einen offenen Brief geschrieben, in dem er auch über Schönheitskonkurrenzen schimpft und darüber, dass die Frauen sich zur Ware machen würden, wenn sie an diesen Schönheitskonkurrenzen teilnehmen. Und diese Sicht haben die Nationalsozialisten geteilt. Da war die Vorstellung tendenziell eher, die Frau gehört ins Haus. Das waren ja auch unverheiratete Frauen, die daran teilgenommen haben, an den Schönheitskonkurrenzen. Frauen sollten natürlich heiraten und Kinder kriegen und sich an den Herd stellen. Und das passte einfach nicht zusammen. Und die Stimmung kippt auch so ein bisschen. In den 20er Jahren sind diese Schönheitskonkurrenzen, also ab der Mitte der 20er Jahre, wahnsinnig populär. Ich habe versucht, die Zeitungsartikel dahingehend zu analysieren. Es wird auch weniger in den 30er Jahren. Da kommt natürlich dann die Wirtschaftskrise auch dazu. Kann man sich solche frivolen Veranstaltungen wie Schönheitskonkurrenzen überhaupt noch leisten, wenn man sich in der Wirtschaftskrise befindet? Und deswegen geriet das Ganze eh schon ein bisschen in Verruf und dann kamen eben die Nationalsozialisten und haben das einfach komplett beendet.
Einige Modehäuser waren ja auch in Hand von jüdischen Familien.
Eigentlich ging alles los mit der Modekönigin 1925, was letzten Endes auch eine Schönheitskonkurrenz war für Mannequins, die in Kaufhäusern angestellt waren und eben die Mode vorgeführt haben. Und die hatten schon früher ihre Schönheitskonkurrenz. Und diese Modehäuser in Berlin, da gab es eben ganz viele bekannte jüdische Modehäuser, Gerson zum Beispiel. Und die haben da ganz aktiv mitgemacht. Und die haben aber auch bei den Miss Germany-Konkurrenzen, waren die auch involviert als Veranstalter, als Juroren. Das hat natürlich auch diese antisemitische Komponente von den Nationalsozialisten, absolut.
Wann ging es wieder los mit den Schönheitskonkurrenzen?
Das ging relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg wieder los. Das war natürlich wieder so in den Augen der Zeitgenossen unpolitische Unterhaltung, was natürlich in den 50er Jahren dann, was man gesucht hat. Und es war offenbar ein Grundbedürfnis, ne? Also dass man so früh wieder damit anfängt. Und das war, wenn ich mich nicht irre, dann auch erstmal die ursprünglichen Veranstalter. Also F.W. Köbner, der das damals schon vor dem Krieg gemacht hat, hat das auch wieder angefangen. Und ich meine, in den 70er Jahren ging das an die Familie Klemmer über.
Wie stehen Sie privat zum Thema Schönheitskonkurrenzen?
Also ich sehe es schon eher kritisch, gerade auch Germany's Next Topmodel. Es gibt ja wirklich auch Studien dazu, dass das Essstörungen auslöst. Wir haben natürlich auch eine komplett andere Medienlandschaft heutzutage und Social Media. Die Schönheitskonkurrenzen waren meines Erachtens auch Mitte der 20er Jahre so erfolgreich, weil dann die Pressefotografie wirklich aufkam und Fotos wirklich verbreitet werden konnten. Die mechanischen Voraussetzungen dafür waren da und es war nicht mehr so teuer. Der Aufstieg der illustrierten Zeitschriften. Und das heißt, auch da gab es zum ersten Mal wirklich so breitflächig die Möglichkeit, diese schönen Frauen abzudrucken und zu zeigen und sich mit denen zu vergleichen. Sozusagen das ganz, ganz frühe Social Media, wenn man so will. Und das hat natürlich wirklich ganz schlimme Konsequenzen. Also wenn ich sage, man muss die gerade auch die frühen Schönheitskonkurrenzen differenziert betrachten und eben auch die emanzipatorischen Momente anerkennen, finde ich trotzdem, dass das an sich als Praxis wirklich kritisch zu sehen ist. Ob es da ein Happy End gibt, weiß ich nicht. Man sieht diese Entwicklung, man sieht, dass sich die Miss Germany gewandelt hat, man sieht, dass sich Germany's Next Topmodel verändert, aber ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Reizt es Sie, das Thema noch einmal in einer weiteren Publikation zu vertiefen und dann andere Länder in den Blick zu nehmen?
Das nochmal für ein anderes Land zu machen, wäre sicher spannend. Was mich tatsächlich mehr reizen würde, wäre wirklich, mir nochmal die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg anzugucken bis heute. Ich würde gerne noch mal genauer gucken, wie es eigentlich weiterging und wie da die Entwicklungen waren.
Was schreiben Sie denn gerade? Wissenschaft oder steht der nächste Fantasy-Roman an?
Tatsächlich arbeite ich ja eben fürs Geschichtsbüro in Köln und da schreiben wir Bücher über Unternehmensgeschichten. Wir haben durchaus wissenschaftliche Standards, aber es sind natürlich journalistisch geschriebene Bücher, die eben dann gewisse Unternehmen ins Zentrum stellen. Ehrlicherweise bleibt dafür privat gar nicht mehr so viel Zeit zu schreiben. Ich hab eine Idee für einen Fantasy-Roman. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber gerade sind es eher die Unternehmensgeschichten, die mich beschäftigen.
Dankeschön, Corinna Schattauer, für Ihre Zeit. Ich bin mir sicher, Sie haben viele HörerInnen neugierig auf Ihr Buch gemacht. Wir haben das Thema nur in Worten beschrieben. Ihr Buch veranschaulicht es aber auch anhand von Bildern. Unter anderem Werbeanzeigen für Schönheitskonkurrenzen und Bildmaterial von den Wettbewerben. Daher mein Tipp an die ZuhörerInnen, schauen Sie ins Buch. Alle Informationen stehen in unseren Podcast-Shownotes. Wir haben den Verlag Fantenhock und Ruprecht, bei dem unsere Buchreihe erscheint, und auch die Open Access-Version verlinkt. Frau Schattauer, wir freuen uns auch in Zukunft von Ihnen zu hören. Herzlichen Dank für dieses epochale Gespräch.
Das war die heutige Folge Epochal. Podcast des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte. Für weitere Informationen zum Thema werft gerne einen Blick in unsere Shownotes. Produziert im Auftrag des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte. Bis zum nächsten Mal.